D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen guten Abend an diesem Dienstag. Ich begrüße euch zu Eine Stunde Film hier bei D-Radio Wissen. Ist aber auch was los diese Woche, ne? Mein Gott. Viele neue Filme in den Kinos, da wollen wir reinschauen. Ist jetzt ja wirklich mittlerweile die Zeit, um wieder ins Kino zu gehen. Kalt genug ist es draußen. Im Sommer ist auch schön, ne? Wir biegen es uns ja immer so, wie es gerade passt. Im Sommer schicke ich euch immer ins Kino, weil es da so schön akklimatisiert und kühl ist. Und jetzt im Winter schicke ich euch ins Kino, weil es draußen so kalt ist und die Kinos so herrlich warm beheizt sind. Also ihr merkt schon, Zeit ins Kino zu gehen ist eigentlich immer. Einer der neuen Filme diese Woche heißt Sully. Das ist der Spitzname eben dieses Piloten gewesen, der 2009 im eisigen Januar, da werdet ihr euch daran erinnern, diesen Airbus A320 auf dem New Yorker Hudson River notgewassert hat. So der Fachausdruck. Clint Eastwood hat das Ganze verfilmt mit Tom Hanks in der Hauptrolle, der eben diesen Piloten Sully Chesley Sullenberger spielt. Und der Film kommt jetzt am Donnerstag in die Kinos. Gucken wir rein. Außerdem neu diesen Donnerstag, ja, tatsächlich zum 5. Mal Underworld. Kate Beckinsale ist zurück, hat's nochmal gemacht. Werwölfe gegen Vampire, beziehungsweise Lykana, wie die Werwölfe im Underworld-Universum ja heißen. Auch da werfen wir spaßeshalber einen Blick rein. Und dann haben wir noch Gäste in der Sendung heute Abend, und zwar die beiden Gilmore Girls, Mutter und Tochter. Lauren Graham und Alexis Bledel, die beiden, wir haben schon drüber gesprochen, letzte Woche, dass am Freitag ja die 8. Staffel gestartet ist von den Gilmore Girls. Nach 8 Jahren Pause sind sie zurück. Und wie die Mädels das finden, in diese Rollen zurückzukehren nach so langer Zeit, darüber sprechen wir heute Abend mit denen selbst. Das alles und noch viel mehr in den nächsten 55 Minuten, eine Stunde Film. Müsste genau genommen eigentlich eine knappe Stunde Film heißen. Vorhang auf, Bühne frei, los geht's.
D-Radio Wissen.
Ich möchte noch mal kurz mit euch ein bisschen zurückrudern zum vergangenen Donnerstag, zu den Kinostarts der letzten Woche. Ich hatte euch letzten Dienstag versprochen, dass wir da auf einen Film noch mal ein klein bisschen ausführlicher gucken wollen. Dafür war letzte Woche einfach keine Zeit, weil die 60 Minuten am Ende der Stunde einfach so vorbei waren. Erklären konnte ich mir das nicht, aber über diesen Film, Freunde, müssen wir wirklich noch mal sprechen. I, Daniel Blake.
Ich habe der Frau da versucht zu erklären, dass ich gerade von London nach Newcastle gezogen bin. Ich wohne erst seit ein paar Tagen hier und kenne mich nicht aus. Wir sind in den falschen Bus gestiegen, also sind wir raus aus dem Bus und losgerannt, um rechtzeitig da zu sein. Interessiert sie nicht, überhaupt nicht. Und dann redet sie von Leistungskürzungen.
Ich möchte, dass Sie mir jetzt mal gut zuhören. Ist das möglich? Die Dame hat sich korrekt verhalten. Hier gibt es Vorschriften, an die wir uns halten müssen, okay? Das ist nicht gegen Sie gerichtet.
Ich weiß schon, dass es nicht gegen mich gerichtet ist.
Sie sind dazu verpflichtet, hier pünktlich zu erscheinen.
Ich habe doch gerade erklärt, wieso ich nicht pünktlich hier war.
Eine junge Mutter mit 2 kleinen Kindern steht auf einem Sozialamt in Newcastle und versucht dem dort arbeitenden Beamten klarzumachen, warum sie gerade mal 2 Minuten zu spät zu ihrem Termin erschienen ist. Den Beamten dort interessiert das relativ wenig. Er will die Frau vor die Tür setzen und sagt, ja, Sie können sich ja einfach hier nochmal neu melden und dann kriegen Sie einen Schein X von Stelle Y. Damit können Sie dann zu Schalter Z gehen. Das Ganze wird Wochen dauern und diese junge Mutter mit den beiden Kindern hätte wahrscheinlich weitere Wochen lang nichts zu beißen. Weder für sich selbst noch für die beiden Kleinen. Wer das mitkriegt auf dem Amt, was da passiert, ist eben jener Daniel Blake, gespielt von Dave Johns. Das ist ein Typ, der auch Sozialhilfe beantragen muss, wieder und wieder, weil er mit Mitte 50 keinen Job mehr findet in Newcastle im Nordosten Englands, einer Gegend, wo es mitunter sehr hohe Arbeitslosenquoten gibt. Der kriegt das mit und sagt dann irgendwie, Leute, jetzt mal ernsthaft, lass uns alle mal zusammenreißen. Gibt es nicht jemanden, der die junge Dame vielleicht kurz vorlassen könnte? Und einer der anderen älteren Herrschaften, der als nächster dran gewesen wäre, sagt, ja, ist doch kein Problem, bitte, dann kann sie meinen Schein haben und kann damit zum nächsten Schalter gehen. Und so kommt Daniel Blake mit der jungen Mutter ins Gespräch, die ihm eine wahnsinnig rührende Geschichte erzählt.
Es fing damit an, dass wir aus der Wohnung geworfen wurden. Das war ein bisschen stressig und ziemlich absurd. In Dylans Zimmer sickerte das Wasser durch die Mauern und die Decke und lief die Wände herunter. Davon wurde er krank. Stimmt doch, Daisy. Weißt du noch, als es ihm schlecht ging?
Wir mussten den ganzen Weg zu Fuß zum Krankenhaus gehen.
Er musste immer wieder ins Krankenhaus. Ich habe natürlich mit dem Vermieter darüber gesprochen, habe mich beschwert und er wirft uns raus.
Daniel Blake, eben selbst arbeitslos, Mitte 50 und ziemlich resigniert von dem gesamten britischen Sozialsystem, kümmert sich ein bisschen um diese junge Mutter. Die beiden freunden sich an. Er macht so ein paar Reparaturarbeiten in dieser ultramaroden Wohnung, die sie da nun letzten Endes zugeteilt bekommen hat. Und die beiden geben sich im Endeffekt so ein bisschen Lebenshilfe im Alltag. Gemacht hat diesen Film Ken Loach. Und ich habe letzte Woche schon gesagt, das ist der Mann, der genau mit diesem Film dieses Jahr die Filmfestspiele in Cannes gewonnen hat. Bester Film, Goldene Palme, großartiger Film von einer echten Regielegende. Der Brite war oft schon auf Festivals, oft auch in Cannes, hat unter anderem so tolle Filme gemacht wie Angels Share, ein Film, den ihr, falls ihr noch nicht gesehen habt, auch gerne mal nachholen könnt. Und dieser Ken Loach, der lässt sich nachsagen über die vielen Jahre, dass er, ihr kennt vielleicht diesen Begriff des Sozialromantikers, und dass er so eine Art Sozialrealist ist. Der Typ ist kein Sozialromantiker, sondern ein Sozialrealist und liebt es, seine Filme immer wieder dafür zu benutzen, die englische Gesellschaft, speziell die englischen Sozialgesetze und die gesamte Sozialgesetzgebung, sich vorzunehmen, auseinander zu pflücken und in filmischer Weise zu zeigen, in was für einem absurden Wirrwarr sich die Menschen dort befinden, wenn sie irgendwie über die Runden kommen wollen. Es ist absolut abgefahren, sich das anzugucken. Nochmal im Vergleich vielleicht auch zu Deutschland, wie es in anderen ebenfalls europäischen Ländern teilweise zugeht und wie da mit Leuten umgegangen wird. Ein Film, der diesen Sieg in Cannes, diese Goldene Palme, mehr als verdient hatte. Es gab 2, 3 Szenen im Film, da hatte ich nicht nur ein Kloß im Hals, sondern um es ganz direkt zu sagen, ich habe wirklich geheult wie ein Kind. Da sind Szenen dabei, gerade was diese junge Mutter mit den beiden Kindern angeht. Und Szenen, die Ken Loach überhaupt nicht irgendwie reißerisch aufzieht. Ich meine, der Mann ist weit über 70. Der drückt da nicht auf die Tränendrüse oder rennt mit einem geschwungenen Zeigefinger durch seinen eigenen Film und brüllt uns an im Sinne von, guckt euch die schlimmen Missstände an, sondern er dreht ganz kleine, leise Szenen, die so eine gewaltige Bildsprache haben, dass es überhaupt keinen geschwungenen Zeigefinger braucht. Ein ganz toller Film. Donnerstag gestartet. Daniel Blake heißt im Original. Bei uns ist er übersetzt worden. Im Kino läuft er unter Ich, Daniel Blake. Guckt euch bitte diesen Film an. Herausragendes britisches Kino.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Letzte Woche, Dienstag, haben wir drüber gesprochen, dass die Gilmore Girls zurück sind. Jetzt seit Freitag, also seit ein paar Tagen, könnt ihr euch die 4 Folgen der neuen 8. Staffel angucken. Nicht mehr im Fernsehen wie früher, sondern beim Streamingdienst Netflix. Es hat sich ein bisschen was verändert. 4 Folgen, eine Staffel, klingt erstmal nach sehr wenig. Dafür ist jede einzelne Folge auch 90 Minuten lang. Früher hatten die eine halbe Stunde, macht also 3 Folgen in einer 9 mal 4, macht also immerhin 12 Folgen, wenn man es Fan-like-mäßig ausdrücken möchte. 4 Folgen an 90 Minuten stehen bereit. Viele Fans haben natürlich schon übers Wochenende sich alle 4 Folgen reingerissen und ich werde natürlich nicht spoilern, aber ich kann euch verraten, dass es nicht wenige Fans der Serie gibt, die mit riesengroßen Glotzkorken vom Fernseher wieder aufgestanden sind und gesagt haben, das kann's doch jetzt bitte nicht gewesen sein. Also das kann doch jetzt nicht so alles vorbei sein. Ich füge an dieser Stelle kurz an, dass Netflix selbst dieses A Year in the Life, so wie diese neue 8. Staffel heißt, mit diesen komischen 4 Folgen, die jeweils Spielfilmlänge haben, dass Netflix selbst das als Staffel 1 bezeichnet. Es könnte ja was heißen. Also möglicherweise geht's da irgendwie weiter. Ich habe auf jeden Fall sehr gerne die Chance beim Schopf gegriffen, mit den beiden Hauptdarstellerinnen reden zu können. Mit Lauren Graham, die Mutter spielt in der Serie, Lorelei Gilmore. Und mit Alexis Bledel, die Tochter spielt, seit nun mittlerweile 16 Jahren, wenn man die gesamte Zeitspanne sich anguckt, Rory Gilmore. Mit den beiden habe ich mich getroffen und habe mal ein bisschen geguckt, wie fing das eigentlich alles an damals. Und es ist schon erstaunlich, als es losging, war Alexis Bledel, die Tochter spielt, 19 und Lauren Graham, die Mutter spielt, war 33. Jetzt zur 8. Staffel ist die Tochter Alexis 32, also fast so alt wie ihre ihre Serienmutter damals war, als das ganze Ding losging. Logisch, dass sich in so langer Zeit einiges verändert haben muss. Und deshalb wollte ich tatsächlich auch von erstmal der Tochter von Alexis Bledel, von Rory, wissen, wie das eigentlich jetzt so war, nach 8 Jahren Pausen zurückzukommen in dieses fiktive Örtchen Stars Hollow. Kommt man da so einfach rein?
It's so odd because the world of this show, Stars Hollow, is a place that really stands still in time. It hasn't changed that much. So I think, people who love this show will instantly feel like they're in a familiar place when they tune in. I mean, I hope. And then there are, of course, subtle but significant changes in every character. You know, it's more the people that have changed as time has
Ja, ganz interessant, ne? Sie sagt, also dieser Ort, Stars Hollow, klar, der hat sich über die Jahre kaum verändert. So ein Filmset packt man einfach wieder aus und dann sieht es schon sehr aus, wie es damals ausgesehen hat. Aber natürlich haben sich die Charaktere verändert. Sie selbst ist jetzt auch nicht mehr der Teenie von früher. Wie sollte das gehen als 32-jährige Frau? Spielt also auch eine Tochter, die längst ausgezogen ist, die mittlerweile in London lebt und von dort aus zurückkommt nach Stars Hollow, um ihre Mutter und auch ihre Oma zu besuchen. Ich habe die Frage dann an beide gestellt, Mutter und Tochter, wie das eigentlich mit diesen Highspeed-Dialogen ist. Das war so ein Aushängeschild der Gilmore Girls, dass also die beiden Mutter und Tochter oftmals so da-da-da-da-da-da, so wie die sprachlichen Maschinengewehre ihre Dialoge abgeschossen haben. Und auch da hat sich ein bisschen was geändert und manches ist gleich geblieben.
It was easy to jump back in because the writing is so good and it's really specific. Amy's voice is unmistakable, so that makes it easy to just jump right back in and you say the words and the rhythm just kind of happens naturally.
And I think the tempo of these shows has a little more variation because if there were 90 straight minutes for 4 times in a row of you might get a little, you need it to have some peaks and valleys, and I think it definitely has a little more emotion and less pace in places, you know, just to allow for the sort of format of the story, which is longer than when we did it with commercial breaks.
Das ist natürlich auch was ein bisschen auf der Hand liegt, denn bei 4 Folgen, die jeweils 90 Minuten lang sind, sagt Lauren Graham, da kannst du nicht 90 Minuten lang die ganze Zeit diese Highspeed Spaßdialoge miteinander haben, da musste das Tempo auch zwischendurch mal rausgeben, weil sonst die Zuschauer leider wahnsinnig werden. Vieles konnte man über die Jahre lesen über die Gilmore Girls. Es gibt dann ja immer so Fun Facts, kennt ihr bestimmt auch zu dem ein oder anderen Film oder der ein oder anderen Serie, was Fans so über die Jahre geglaubt haben rauszukriegen. Und ein so ein Fun Fact, den ich noch nie irgendwo bestätigt gefunden habe, ist der, dass wenn man jetzt also quasi vor Lorelais Haus steht, also dem Haus in Stars Hollow, wo die drin wohnen, so, wenn man da jetzt reingeht durch die Tür, dann landet man am Filmset nicht etwa in ihrem Haus, sondern im Wohnzimmer von Köchin Suki. Ja, gespielt von Melissa McCarthy. Die Fans unter euch wissen Bescheid. So, und das war jetzt so eine Behauptung, die hat sich über die Jahre gehalten. Da habe ich die beiden dann auch mal mit konfrontiert.
Oh, yes. It's the front. So well, that's on the exterior. Who told you that? That's crazy. Somebody who visited probably. That the front of Lorelei's house is the front of Lorelei's house, but the back of it is how you get to Suki's living room. So that is true. But people should not be, these are Hollywood secrets. You don't want to know too much. Let it be, you know, in your imagination.
Ja, Imagination von wegen. Das haben wir jetzt ein für alle Mal bestätigt. Also am Set von Gilmore Girls, wenn ihr da in das Haus von Lorelei reingeht, landet ihr nicht etwa im Haus von Lorelei, sondern ihr landet im Wohnzimmer von Suki. Ist jetzt bestätigt von den beiden. War wirklich interessant, die beiden zu sehen, weil äußerlich fand ich jetzt, haben sie sich wirklich nicht so wahnsinnig verändert. Sieht nicht nach 8 Jahren aus, die da vergangen sind. Könnt ihr euch, wenn ihr Fans seid, seit Freitag bei Netflix von überzeugen, ob dem so ist oder nicht?
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Heute beginnt die Untersuchung der Flugdurchführung und der menschlichen Faktoren im Zusammenhang mit dem Absturz von Flug 1549.
Mit der Wasserlandung.
Kapitän?
Das war es nicht. Das war kein Absturz. Wir wussten, was wir da durchführen wollten. Das war kein Absturz. Es war eine notwendige Wasserlandung. Nur der Hudson war lang genug, glatt genug und weit genug, um auch nur zu versuchen, das Flugzeug sicher aufzusetzen.
So kann's dir als Held gehen. Pilot Chesley Sullenberger hat am 15. Januar 2009 einen vollbesetzten Airbus A320 auf dem eiskalten New Yorker Hudson River notgelandet. Alle Menschen an Bord haben nahezu unverletzt überlebt, wenn man mal von ein paar Unterkühlungen absieht, die entstanden sind, als sich der ein oder andere aus dem Flugzeug mit einem Sprung in den eiskalten Hudson River gerettet hat. Niemand ist bei diesem kontrollierten Landen auf dem Wasser ernsthaft verletzt worden. Und während die Medien Chesley Sullenberger, der mit dem Spitznamen Sully eigentlich nur von allen angesprochen wird, während die Medien ihn feiern, sitzt er, wie gerade gehört, vorm Untersuchungsausschuss und muss sich rechtfertigen, ob das nicht alles hätte anders geregelt werden können. Was war überhaupt genau passiert an diesem 15. Januar 2009? Die Maschine war ganz planmäßig vom Flughafen aus abgehoben, hat dann aber im Steigflug einen Schwarm Gänse erwischt. Diese Gänse sind teilweise rechts und links in die Turbinen eingeschlagen, haben dort für Kurzschlüsse gesorgt und beide Turbinen lahmgelegt. Der Pilot und sein Copilot mussten sich also überlegen, was machen sie? Schaffen sie es, das Flugzeug nochmal zu wenden und im Sinkflug, denn Schub ist ja nun mal keiner mehr da, wenn beide Triebwerke ausfallen, im Sinkflug zurück zum Flughafen zu gleiten, von dem sie gestartet sind oder nicht? Und eben dieser Sully Chesley Sullenberger hat sich in dem Moment mit all seiner langjährigen Erfahrung, er stand einige Jahre kurz vor der Pensionierung, sich gesagt, wir werden es nicht schaffen zum Flughafen zurück, wir müssen irgendwo notlanden und hat gesehen, dass der Hudson River an diesem Morgen relativ leer war, also keine großen Schiffe, Ausflugsdampfer unterwegs und hat in der Sekunde entschieden, es gibt nur eine Möglichkeit, wir müssen hier auf dem Wasser runtergehen. Gestützt wird das, was er dann vor diesem Ausschuss versucht zu rechtfertigen, von seinem Copiloten.
Ich habe gerade erst mein A320-Training absolviert und ich kann Ihnen sagen, es gab nur einen Grund dafür, dass die Maschine überhaupt irgendwo landen konnte. Nämlich, dass Kapitän Sullenberger die Hilfsturbine gestartet hat.
Er hat lediglich das getan, was im Notfallhandbuch steht.
Nein, nein, hat er nicht. Er hat sich nicht an die Vorgaben gehalten. Das weiß ich so genau, weil ich das Handbuch vor mir hatte. Wenn er die verdammten Regeln befolgt hätte, wären wir alle tot.
Aaron Eckhart spielt hier diesen Copiloten an der Seite von Tom Hanks, der ein wirklich großartiger Sully Sullenberger ist, der ihm tatsächlich auch sehr ähnlich sieht. Ihr habt vielleicht zwischendurch mal gesehen, damals als der Film gedreht wurde, gab es auch in den sozialen Medien ganz merkwürdige Fotos plötzlich von einem spontan ergrauten, fast weißhaarigen Tom Hanks, wo man sich gefragt hat, was mit dem passiert? So komische Schnäuzer im Gesicht gehabt, alles irgendwie in hellgrau bis weiß gefärbt. Das war genau die Zeit, in der er diesen Film gedreht hat. Übrigens unter der Regie eines weiteren Oscar-Gewinners, nämlich Clint Eastwood. Der hat sich damals die Buchrechte gesichert an dem Buch Man muss kein Held sein, das Sully Sullenberger selbst geschrieben hat, nach seiner spektakulären Landung da auf dem Hudson River. Also Clint Eastwood hat gedreht, Tom Hanks und Aaron Eckhart in der Hauptrolle. Und was ganz schön ist, vielleicht eigentlich sogar das Schönste an diesem Film ist, dass es gar nicht so eine amerikanische Heldengeschichte ist. Ihr kennt verschiedene Filme von Clint Eastwood, möglicherweise Gran Torino fand ich fantastisch, Million Dollar Baby fand ich fantastisch, aber auch so Filme wie American Sniper, die Clint Eastwood gedreht hat mit Bradley Cooper in der Hauptrolle, ein Film, der mir gar nicht zugesagt hat, so eine amerikanische Militärheldenverehrung im weitesten Sinne, finde ich immer ganz unangenehm, wenn ich mir sowas im Kino angucken muss, unterhält mich überhaupt nicht und genau das hat Eastwood hier mit Sullenberger nicht gemacht. Also er lässt Tom Hanks diesen Sullenberger nicht als strahlenden Held spielen, der diesen ganzen Untersuchungsausschuss so irgendwie abschüttelt und sich nur von den Medien und von den Massen feiern lässt für diese spektakuläre Notwasserung, sondern er zeigt ihn als jemanden, der sich einschüchtern lässt, der sich irgendwann fragt, verdammt, hätte ich vielleicht wirklich noch eine andere Möglichkeit gehabt, als auf dem Wasser zu landen.
Die Verkehrsbehörde weist mir erhebliches Fehlverhalten nach. Das hieß sofortiger Ruhestand ohne Altersbezüge. Ein vertanes Arbeitsleben.
Okay, jetzt machst du mir Angst, Sully. Was ist los?
Das linke Triebwerk hat angeblich noch Leerlaufschub geliefert.
Und den Airbus-Simulationen zufolge hätte ich sicher am LaGuardia Airport landen können.
Aber das ist unsinnig. Das passt nicht zusammen
mit allem, was ich im Cockpit empfunden habe.
Simulationen der Flugaufsichtsbehörde stehen dem gegenüber, was der erfahrene Pilot an dem Tag selbst erlebt hat. Und die Frage ist, ja, was ist mit den Simulationen? Sind die falsch? Oder hat sich der Kapitän vertan? Hatte das eine Triebwerk tatsächlich noch Schub und hätte er es zum LaGuardia-Flughafen zurückschaffen können? Mit dieser Frage beschäftigt sich dieser Film sehr lange. Es ist alles sehr an den Fakten, die es ja nun mal gab, weil es eine wahre Geschichte ist, sehr nah an diesen Fakten entlang gedreht worden. Dafür ein großer Hut ab für Clint Eastwood, eben für diese Nicht-Heldenverehrung, sondern für einen im wahrsten Sinne des Wortes infotainigen Film. Es ist so ein bisschen wie eine richtig gut gemachte, spannend gemachte Doku, nur halt eben nicht mit Dokumaterial, sondern mit komplett nachgedrehtem Material und natürlich auch mit nachgedrehter Notwasserung.
Mayday, 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 hier Cactus 1549, wir hatten Vogelschlag, haben Schubverlust auf beiden Triebwerken, nehmen Kurs zurück auf LaGuardia.
Welches Triebwerk ist ausgefallen?
Beide Triebwerke.
Toll inszeniert von allen Beteiligten, Kamera, Technik, da greift alles schön ineinander. Selbst die Landung dann auf dem Hudson River sieht aus, als hätte man sie tatsächlich nochmal nachgedreht, was natürlich großer Quatsch ist, denn niemand, und da kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, niemand, kein Pilot auf dieser Welt würde eine Notwasserung herbeiführen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Das hört man immer wieder und ich fand das sehr interessant, weil ich so als Laie, und ich habe mit einigen Freunden gesprochen, die auch gesagt haben, ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ich als Laie habe gedacht, es kann doch eigentlich für eine Notlandung für ein Flugzeug nichts Besseres geben als Wasser. Speziell, wenn es ruhiges Wasser ist. Wir reden jetzt nicht von einem stürmischen Ozean mit 12 Meter hohen Wellen, sondern wir reden von relativ glattem Wasser. Wir reden von Breite, von Länge. Wir reden davon, dass also so ein Flugzeug ordentlich Platz hat, um dort Not zu wassern. Und trotzdem sagen Piloten, eine Notwasserung ist so ungefähr das Letzte, was für eine Notlandung in Frage kommt. Jeder Acker, blöd gesagt, ist besser als eine Notwasserung. So, der Film erklärt nicht, warum das so ist und deshalb sprechen wir gleich in eine Stunde Film mit einem Piloten, der uns das hoffentlich erklären kann, warum Notwasserungen eigentlich somit das Gefährlichste im Sinne einer Notlandung sind.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich habe euch einen Experten eben versprochen und zack ist er da, Andreas Bursche, guten Abend. Der hochgeschätzte Radiokollege vom WDR und aber auch begeisterter Pilot, ne?
Ja, aber jetzt nicht Langstrecke, ne? Das müssen wir mal relativieren.
Naja, komm, die Strecke irgendwie, ne? Die war auch nicht besonders lang, die Sullenberger damals geflogen ist, 2009. Das waren ja nur ein paar Kilometer, weißt du, gerade mal vom Flughafen los. Dann der Vogelschlag, ne? So ist der offizielle Begriff, oder wie?
Ja, genau, richtig.
Ne? Und dann die Frage, ja gut, schaffen wir es noch nach LaGuardia zurück? Der Pilot hat entschieden nein und hat dann den Hudson River gesehen, hat gesehen, dass dann nicht besonders viel los war und tatsächlich diese Notwasserung eingeleitet. Aber man hört, wie gesagt, ständig, Notwasserung ist so im Sinne einer Notlandung eigentlich das letzte Mittel, was man gerade noch so ergreift, wenn gar nichts anderes mehr geht. Und jetzt die Frage an dich als Pilot, warum ist denn das so wahnsinnig gefährlich und endet oft auch fatal, weil, habe ich eben schon erzählt, man denkt sich so als Laie, Wasser, wenn es nicht gerade ein aufgewühlter Ozean ist, ist relativ breit und lang, also das Flugzeug hat Fläche und wenn nicht viel Schiffe unterwegs sind, ist doch eigentlich super, oder nicht?
Ja, schon. Also ich denke das tatsächlich auch jedes Mal beim Sprung vom 10-Meter-Turm, wenn meine Kinder mich mal wieder bitten zu zeigen, dass man da runterspringen kann, ist ja nur Wasser. Und das ist jetzt bei so einem Flugzeug ähnlich. Du musst dir vorstellen, so eine Landegeschwindigkeit von so einer Maschine wie von einem Sully, so ein normales Langstreckenflugzeug, da ist die Landegeschwindigkeit, also im Prinzip das Langsamste, was geht, 250 Stundenkilometer. Mhm. Und bei der Geschwindigkeit kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass auch Wasser hart wie Beton ist. Das heißt, dadurch ist schon mal eine große Gefahr da. So würden sie aber natürlich auch landen, wenn, kommt auch mal vor, das Fahrwerk nicht ausfährt und man landet auf der Landebahn eines Flughafens, aber halt ohne Fahrwerk, also auf dem Bauch des Flugzeugs.
Ja.
Das kommt auch vor. Insofern, das wäre ja alles noch nicht so schlimm, aber dazu kommt, Wasser ist natürlich in Bewegung und landet das Flugzeug, ist es wahnsinnig schwer, aber unabdingbar, dass es ja waagerecht sauber gelandet wird. Also, dass keine Tragfläche vor der anderen das Wasser berührt,
ja.
Sonst reißt das Flugzeug binnen Millisekunden rum, weil diese Tragfläche taucht ein. Die kann in der Asphaltbahn kann so eine Tragfläche nicht so richtig eintauchen. Mhm. Aber beim Wasser ist das schon der Fall. Und dann steht diese eine Tragfläche, die andere saust aber weiter. Und wenn man sich Videos davon anguckt, von Notwasserung, dann sieht man so richtig, wie es die Maschine komplett auseinanderreißt, weil sie irgendwo ja mit der Turbine oder mit der Tragfläche ins Wasser gekommen sind und es bremst dann sofort. Und das ist eine der großen Gefahren.
Das ist allerdings verständlich. Das heißt, wenn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Maschine irgendwie schräg in der Horizontalen ins Wasser kommt, ein Triebwerk zuerst, eine Tragfläche zuerst. Wie sieht denn dann so die perfekte Notwasserung, hört sich blöd an, aber wie muss man es denn machen, damit es überhaupt funktionieren kann?
Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also Experten sagen, und das wird wohl auch so trainiert, wobei das wahnsinnig schwer zu trainieren ist in einem Flugsimulator. Man soll, also gerade wenn es auf dem Meer ist, auf einem offenen Meer, wo diese Wellenbewegungen viel höher sind als jetzt zum Beispiel auf dem Hudson, dann sollen die Piloten versuchen, oben auf der Welle, auf dem Kamm zu landen. Mhm. Bloß nicht im Tal. Und lieber nicht auf der schrägen praktisch, also auf der Wellenbewegung, sondern ganz oben drauf, weil da die Chance am höchsten ist, klar, dass man links und rechts noch ein bisschen Platz hat und nicht irgendwo ins Wasser kommt, weil man ja das Wellental links wie rechts hat. Das wäre die eine Möglichkeit. Was der Sully da gemacht hat, ist halt einfach dahingehend großartig, er ist einfach eine coole Socke geblieben, das ist schon mal das Wichtigste. Und er hat die Maschine, wenn man sich diese Videoaufnahmen anguckt, sehr schwanzlastig, also nach hinten zum Heck aufs Wasser aufgesetzt, mhm, und im Prinzip dadurch die Maschine schon gebremst, gezogen, also im Prinzip wie starten, Nase hochgenommen, und irgendwann war die Fahrt dann so weg, dass die Maschine im Prinzip einfach vorne nur noch ins Wasser geplatscht ist, aber kaum noch Fahrt hatte. Also er ist so steil wie möglich in das Wasser reingeflogen, mhm, und dadurch ist ihm ist ja zum Beispiel nicht mal ein Triebwerk abgerissen. Normalerweise reißt mindestens ein Triebwerk ab, wenn es ins Wasser eintaucht.
Ja.
Nicht mal das ist ihm passiert. Die Maschine ist, glaube ich, hat die Lufthansa jetzt gekauft. Die ist ja fast heil geblieben und das hat er einfach großartig gemacht.
Ja. Alle Passagiere, die gesamte Besatzung hat damals diese Notwasserung überlebt. Also darf man schon als Kategorie heldenmäßig einsortieren, was Sully da gemacht hat.
Absolut. Ich habe eben nochmal gelesen, knapp 20% ist die Überlebenschance bei sowas. Also
Wahnsinn.
Die ist wirklich recht gering. Und es passiert, das muss man auch dazu sagen, dem genagten D-Radio wissen ängstlich Flieger, es passiert wirklich sehr, sehr wenig, dass Flugzeuge notwassern müssen. Die haben mindestens 2 Triebwerke und das jetzt wie in dem Fall, wie in New York, 2 Triebwerke auf einmal ausfallen, das kommt eigentlich nie vor.
Wie lange fliegst du schon?
Mit oder ohne Notwasserung? Nee, ich fliege jetzt schon, lass mich überlegen, 7-8 Jahre, aber aha, halt so kleine Maschinen, die nur einen Motor vorne haben, einen Propeller. Und ich überlege mir auch immer, was ist denn eigentlich, wenn der mal ausfällt? Wir haben gelernt, immer links und rechts zu gucken, wo sind Notlandefelder. Und wenn ich über den Rhein fliege oder über die Weser oder Elbe oder was auch immer, ich schaue da immer links und rechts nach im Prinzip großen Überflutungsflächen, wo ich runter könnte,
ja,
weil ich möchte auch nicht ins Wasser. Was wir nämlich noch gar nicht besprochen haben, ist, man kann dann auch ertrinken, ne? Also
ja,
ein Flugzeug, wenn du es nicht gut landest, kann dann auch relativ schnell untergehen. Ich soll zum Beispiel bei der Landung, da gibt es Procedures, soll ich die Tür schon mal aufmachen, mindestens ein Fenster, dass die Maschine voll läuft mit Wasser, klar, sie geht dann schneller unter, aber ich kriege die Tür dann auf, weil du darfst den
richtig
Wasserdruck auch nicht unterschätzen.
Na klar.
All solche Sachen. Und das ist im Wasser natürlich nochmal gefährlicher, ist problematischer, das Untergehen des Flugzeugs. Aber ein Positives hat es, brennen kann da nicht so viel.
Ja, das ist in der Tat richtig. Mein lieber Andreas, ich wünsche dir jederzeit mindestens eine Handbreit Luft unterm Fahrwerk.
1 Meter Wasser unterm Flügel.
Genau, mindestens das. Ich danke dir herzlich für die Auskünfte.
Ja, gerne doch.
Wünsche dir einen schönen Abend noch und allzeit gut Flug, wann immer du mit deiner Maschine irgendwohin unterwegs bist.
Dankeschön, bis bald.
Bis bald, du Lieber, ich danke dir. Tschüss.
Ciao.
Seht ihr, man muss einfach nur jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. In dem Fall einfach am besten ein Pilot, ne? Jetzt wisst ihr, warum Wasserungen, Notwasserungen so gefährlich sind und warum das, was der Sully da hingelegt hat, schon eine Meisterleistung war. Im Kino ab Donnerstag im Film, der genauso heißt.
D-Radio Wissen.
Film News.
Neue Serien braucht das Land? Bitte sehr. Berichtet doch mal mehr über neue deutsche Serien, hören wir nicht selten. Wir sagen dann, würden wir machen, wenn es denn welche gäbe. Gucken wir daher doch einfach nachher gemeinsam die neue Thriller-Serie Tempel auf ZDF Neo. Ken Duken spielt darin den Ex-Boxer Mark, der seiner zwielichtigen Vergangenheit längst entwachsen ist. Das Thema der Serie ist ein brisant aktuelles. Im Berliner Stadtteil Wedding, in dem sie spielt, schießen die Mieten unkontrolliert in die Höhe. Kaum einer der meist gering verdienenden Bewohner kann sie sich noch leisten. Da kommt Ex-Boxer Mark ins Spiel, der sich das für sich und seine Familie auch nicht länger gefallen lassen will. Er legt sich mit einer der großen Immobilienfirmen der Stadt an und steckt schon bald wieder mitten in dem kriminellen Milieu, aus dem er eigentlich längst raus war. 6 Teile hat die Serie, heute Abend um 21.45 Uhr geht's los. Immer 2 Folgen direkt hintereinander auf ZDF Neo. Dadurch ist in 3 Wochen mit Tempel zwar schon wieder alles vorbei, aber immerhin ist es mal wieder eine deutsche Serie, die aus dem sonstigen Schema herausragt. Also überraschen lassen. Vor Star Wars ist vor dem nächsten Star Wars. Irre, diese Fans, vollkommen irre. Da ist Rogue One, das erste Spin-off der Weltraumsaga, noch nicht mal in den Kinos. Da gieren die Fans schon auf das nächste Event. Denn noch sehnsüchtiger als auf Rogue One warten viele Fans auf die Episode 8 der Originalgeschichte. Hier ranken sich jetzt Gerüchte um, nein, nicht etwa den Film, sondern um den Trailer dazu. Der soll, einigen Fan-Websites zufolge, im ersten Quartal 2017 erscheinen. Hurra! Wie gesagt, es handelt sich nicht um den Film, der Ende 2017 in die Kinos kommt, sondern um den ersten großen Filmtrailer dazu. Spekulationen über Spekulationen, wie es weitergeht. Die brandheißeste Trailer-News: Luke soll, Trommelwirbel, etwas sagen. Ja, tatsächlich. Luke Skywalker alias Mark Hamill in Episode 7 noch stumm soll im Trailer reden. Wow, im ersten Quartal 2017. Also ganz bald, nicht auszuhalten. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Weiter? Gut, eine Meldung haben wir noch. Wes Anderson to go. Die Fans von Autorenfilmer Wes Anderson warten seit 2014, seit Grand Budapest Hotel, dass es was Neues vom exzentrischen Filmemacher mit der Vorliebe für groteske Poesie gibt. Ein neuer Kinofilm ist derzeit zwar wohl bereits in Arbeit und die Besetzungsliste lässt auch wieder Großes hoffen, viel mehr ist allerdings bisher noch nicht bekannt. Da kommt es doch sehr passend, dass Anderson seinen Fans zumindest ein kleines Häppchen für unterwegs zu Weihnachten schenkt. Für einen großen Bekleidungskonzern hat er den Kurzfilm Come Together gedreht. Sogar einer von Andersons Stammschauspielern hat mitgemacht. Adrian Brody verkörpert die Hauptrolle in dem Clip, der in einem Zug spielt. Und selbst wenn es ein Werbefilm für einen Klamottendealer ist, trägt der 4-Minuten-Clip deutlich Wes Andersons Handschrift. Schaut einfach im Netz unter Come Together, dann findet ihr ihn.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wir haben noch ein bisschen Zeit über für 2 Filme, die an diesem Donnerstag starten. 2 weitere Filme, über die ich beide kurz mit euch sprechen möchte und die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der erste heißt Die Hände meiner Mutter.
Was machst du da?
Schreib einen Brief. Ich habe mich erinnert.
Was soll das heißen?
Meine Mutter, die hat mich angefasst. Als ich ein Kind war, die hat so Sachen mit mir gemacht, die hat mich...
Bist du sicher?
Wirklich ganz extrem hart zu ertragendes Familiendrama. Die Hände meiner Mutter. Es geht um einen 39-jährigen Mann, der sich plötzlich im Rahmen einer Familienfeier erinnert, dass seine eigene Mutter ihn im Kindesalter sexuell missbraucht hat. Das ist ein Thema, das kaum bisher in Filmen behandelt worden ist. Wenn, dann geht es um männliche Täter, um Väter, um Onkel, um Brüder, um Cousins, wie auch immer. Aber immerhin, so heißt es nach aktuellen Statistiken, 10-20% aller Kindesmissbrauchsfälle innerhalb der Familie fallen auf Frauen zurück, auf Mütter, auf Tanten und so weiter. Dieser Film nimmt sich diesem Thema an. Jessica Schwarz spielt eine der Hauptrollen, nämlich die Ehefrau dieses jungen Mannes, der sich jetzt erinnert an das, was seine Mutter ihm angetan haben soll und was jetzt im Rahmen dieser großen Familienfeierlichkeiten, die ringsherum passieren, alles ans Tageslicht kommt und was diese ganze Fassade der Familie einstürzen lässt. Guckt euch den Film wirklich nur an, wenn ihr dem Thema gewachsen seid. Es ist krass, sich das anzuschauen, wie das alles seinen Lauf nimmt. wie sich das entwickelt, in welche Richtung das geht. Ich hatte wirklich mehrfach heftige Gänsehaut beim Angucken. Trotzdem ist es ein Film, den ich euch sehr empfehlen möchte. Vielleicht, ich will nicht sagen, im Gegensatz zum anderen Film, der auch diesen Donnerstag startet, weil es eine Kultreihe ist, habe ich gesagt, komm, ein Wort verlieren wir drüber. Underworld, Teil 5. Werwölfe, also Lykaner gegen Vampire. Kate Beckinsale im fünften Film wieder mit dabei. Im dritten war sie nicht dabei, im vierten schon. Im Endeffekt, was soll ich sagen, es ist das Gleiche wie immer. Auf der einen Seite sind die Vampire, auf der anderen Seite sind die Werwölfe. Verrat gibt's auf beiden Seiten. Liebe gibt es auch auf beiden Seiten. Sowohl Werwölfe als auch Vampire haben da irgendwas miteinander zu tun. Es gibt Intrigen ohne Ende. Startet jetzt am Donnerstag, ist ein Fall für die Fans. Ich habe drin gesessen und gedacht, diesen fünften Teil hätte es genauso wenig gebraucht, wie zumindest die drei Teile, die es davor gegeben hat. Eure Entscheidung. Das war's mit Eine Stunde Film für diesen Dienstag. Ich bin raus. Tom Westholz sagt Tschüss. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Bis dahin, habt eine schöne Woche.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.